Ganz herzlich willkommen zu Intermezzo Nummer 2. Das Ganze habe ich mal als Titel genannt: Don't Look Up, Hitzewelle und keiner macht was. Und da haben wir auch schon das Thema, aber den Gast haben wir noch nicht. Der Gast ist Ingvar Pirovanovic. Hallo Ingvar.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du hier bist. Nicht zum ersten Mal tatsächlich, du warst schon im Podcast und mit dir habe ich immer über Klima gesprochen, über Klimapolitik, über Energiewende, über Verkehrswende, übers Wetter weniger, aber es geht ums Klima und Wetter, das Ganze hängt ja zusammen, wir werden es auseinanderdröseln. Und bevor wir ganz tief in die Sache einsteigen, erstmal ein paar Intro-Worte für alle, die die anderen Folgen mit dir nicht gehört haben. Du heißt Ingvar Pirovanovic, du bist Politikwissenschaftler, du bist 31 Jahre alt, du machst auch Filme. Du schreibst zu Klimathemen, du hast den Film Cycling Cities gemacht, der auf YouTube über 200.000 Mal gesehen wurde, der in über 100 Kinos lief und auch dieses Jahr erscheint ein gleichnamiges Buch, Cycling Cities, die leise Revolution der Städte, wo es auch um Stadtentwicklung geht, um ja einfach wie Städte sich verbessern können, vielleicht auch im Laufe der Jahre, beziehungsweise sag du es uns gern, worum geht's?
Ja, also im Namen steckt das Fahrrad. Also vielleicht Protagonist meiner Arbeit der letzten Jahre war tatsächlich das Fahrrad und vor allem welches Potenzial das Fahrrad hat, um unsere Städte ja lebensfreundlicher und vielleicht gleich direkt zum Thema auch anpassungsfähiger an den Klimawandel zu machen. Ne? Weil die Sache ist, unsere Städte sind vollgestopft mit Autos und das daraus ableitend sind ganz viele Probleme, unter anderem, dass wir nicht genug Platz haben, um unsere Städte grüner zu gestalten, mehr Schattenflächen zu ermöglichen und natürlich auch Autos sind riesige kleine, also winzige kleine Heizungen, die da im öffentlichen Raum, also in Berlin über 1 Million Autos, über 1 Million kleine Heizungen stehen in der Stadt verteilt. Und das Fahrrad ermöglicht halt, und deshalb ist es so eine total unterschätzte Klimatechnologie, es ermöglicht Mobilität mit viel weniger Flächenverbrauch. Und diese Fläche, die wir dazu gewinnen, die müssen wir umgestalten, um klimafreundlicher zu werden, um unsere Städte einfach lebenswerter, sicherer und all das zu machen. Und da ist das Fahrrad die eierlegende Wollmilchsau. Und die Niederlande haben das schon lange erkannt und einige Städte mittlerweile um uns herum auch. Und in Deutschland tun wir uns so ein bisschen schwer. Und da habe ich so die letzten Jahre, weil ich eben auch in den Niederlanden studiert habe, meine Aufgabe gesehen, so die Potenziale des Fahrrads auch so für das deutsche Autogehirn sichtbarer und erlebbarer zu machen.
Sehr gut. Ich hab ja in Münster studiert, bekanntlich eine der Fahrradstädte Deutschlands. Also Fahrräder sind überall. Autofahren ist dort dann ein Albtraum, beziehungsweise man muss, wie überall man sollte, sehr aufpassen. Ich bin in Münster, ich gebe es ganz offen zu, nicht nur in Münster, ich bin gar nicht so viel Fahrrad gefahren. Ich war da eher die Anomalie. Also tatsächlich bin ich dort mit den Öffis ganz viel gefahren, also mit Bus und so weiter durch die Gegend, oft mit einem Buch in der Hand. Und Smartphones gab es da, also so ganz smart waren die noch nicht, als ich studiert habe. Ja, ich bin älter. Und deswegen, ich weiß nicht, ich finde es super, wenn Leute Fahrrad fahren. Ich fahre Fahrrad ganz gerne, ja, nächste Woche tatsächlich. Also wir nehmen übrigens auf am Donnerstag, den 25.06.26, kurz, also mitten eigentlich schon in dieser Hitzewelle, aber kurz bevor die Klimax, vor der Zenit kommt, der Hitzewelle in Deutschland jedenfalls, in anderen Teilen Europas ist das schon. Und in einer Woche, da werde ich in Mecklenburg sein. Auf jeden Fall in Mecklenburg, wo etwas mehr Raum ist, etwas weniger Mensch, etwas weniger Autos tatsächlich auch. Und da gibt es eine Fahrradtour. Da fahre ich dann mit meiner Frau auf jeden Fall durch die Gegend und so. Und es ist für mich ein bisschen gechillter. Also ich finde Fahrradfahren auch cool und Respekt vor allen, die es tun. Und es ist eine gute klimapolitische Entscheidung. Aber aus den Städten, in Großstädten, und Münster ist ja eine kleine Großstadt, Berlin ist eine riesige Großstadt, in Großstädten tue ich mir das nicht an, tatsächlich.
Ja, aber das ist ja genau schon die moralische Problematik dieser ganzen Sache. Warum tust du dir das nicht an? Ne? Wahrscheinlich unter anderem, weil es zu gefährlich ist, nicht unbedingt, weil es zu anstrengend ist, weil Städte, gerade wie Berlin, sind ja flach in den allermeisten Fällen. Ne? Ja. Und das ist auch so mein Antrieb der letzten Jahre gewesen, dass wir ganz viele Menschen hätten, die eigentlich lieber Fahrrad fahren wollen würden Oder anders gesagt, sie wissen es vielleicht noch gar nicht, dass sie lieber Fahrrad fahren wollen, weil sie ja noch nie irgendwie vor eine gleichwertige Entscheidung gestellt worden sind, ne? Das Auto verdrängt alle anderen Verkehrsteilnehmer. Es macht das Zu-Fuß-Gehen unsicher und unbequem. Der ÖPNV ist verstopft oder steht im Stau und Fahrradfahren ist sehr unsicher in Großstädten. Und das sind ja politische Entscheidungen, wie wir unser Mobilitätssystem gestalten. Und das könnte man auch einfach ganz anders umdrehen, so dass die Menschen, die wirklich Fahrrad fahren wollen, also lieber Fahrrad fahren würden, doch das tatsächlich machen können.
Auf jeden Fall. Und jetzt gerade ist einer der wenigen Momente wahrscheinlich im Jahr, wo vielleicht auch ich und du Menschen vom Fahrradfahren vielleicht abraten würden oder zumindest zur Vorsicht raten würden. Denn es werden bis zu 40 Grad werden jetzt am Wochenende. Und ich lese mal vor, was die Taz da schreibt. Unter anderem: Europa gefangen im Hitzedom. Von Polen bis Portugal gibt es eine massive Hitzewelle. Besonders im Süden und Westen Europas herrschen extreme Temperaturen um die 40 Grad. ExpertInnen sprechen von einem Hitzedom. Das heißt, eine besonders stark ausgeprägte Hochdruckzone bildet in der Atmosphäre eine Art Kuppel, die die Hitze über einem bestimmten Gebiet einschließt. Das wird durch den Klimawandel wahrscheinlicher. Zitat Ende. Ja, und da hätten wir es schon. Das Thema, wir sind ganz aktuell, wir sind aber auch überzeitlich, indem wir immer wieder rauszoomen und die große Perspektive wagen. Und vielleicht nutzen wir gleich dieses Intro, um die Unterscheidung zwischen Wetter und Klima nochmal zu verdeutlichen. Also mal so an dich gefragt, wie würdest du denn jemandem, also stell dir mal vor, jemand fragt dich, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Was sagst du dann?
Also ich kann dir erst eine wissenschaftliche Erklärung kurz geben und dann eine vielleicht praktische Erklärung, die mir auch
Gerne.
selber geholfen hat, den Unterschied mal zu verstehen. Also Wetter ist das, was wir momentan sehen. Ja, das ist so das Spontane, die spontane Temperatur, das, was wir fühlen, wenn wir rausgehen. Wind, Wärme, Kälte, Regen, Schnee, all das ist das Wetter. Das Klima ist 30 Jahre Wetterdurchschnitt im Grunde, ne? Also wir schauen uns an, wie waren die Temperaturen in einem Zeitraum von 30 Jahren und daraus ermitteln wir das Klima und sozusagen dann auch die Klimaveränderungen. Ja, also Klima ist statistisches Wetter über 30 Jahre. Und wie kann man das vielleicht ein bisschen konkreter verstehen? Und da kann man sich vorstellen, dass man nimmt einen Topf Wasser und man erhitzt dieses Wasser. Und es ist ja für Wissenschaftler oder für wahrscheinlich die klügsten Leute der Welt unmöglich vorherzusagen, wo die nächste Blase, wenn das Wasser kocht, in einer Minute auftauchen wird, ne? Das ist ungefähr das Wetter. Deshalb tun wir uns mit Wettervorhersagen, auch wenn es immer besser geworden ist, immer schwieriger. Klima hingegen wäre zu sagen, wie heiß wird das Wasser in 10 Minuten sein? Und das ist viel leichter, wenn wir nämlich wissen, auf wie viel wir, auf was für eine Zahl wir beim das Wasser gestellt haben. Also auf, sagen wir 10 oder so am Herd, dann wissen wir ganz genau, wie viel Energie haben wir hinzugefügt, wie viel Energie ist rausgegangen auch und können dadurch ganz genau die Wassertemperatur bestimmen. Deshalb ist so, es gibt ja manchmal dieses Argument, ja, die Wissenschaftler können ja nicht mal das Wetter von morgen bestimmen. Wie können wir dann das Klima für 100 Jahre bestimmen? Naja, weil das komplett unterschiedliche Dinge sind. Und das eine, das Klima ist eben viel leichter. Das ist eine Energiebilanz. Wie viel Energie kommt rein in ein System und wie viel geht raus? Und daraus kann man ganz genau berechnen, wie heiß es hier auch auf der Erde wird. Wetter ist diese Wasserblase, die entsteht, ne? Das ist das Chaotische. Das ist, wenn du Druck in ein System gibst und dieser Druck versucht, irgendwo gerade Ausflüchte zu finden oder so. Das ist das Wetter. Und dementsprechend, ja, sind das unterschiedliche Dinge, aber ich habe ein bisschen ein Problem mit diesem Satz, Wetter ist nicht Klima. Das habe ich jetzt zwar versucht so zu zeigen, aber es gibt natürlich einen Zusammenhang, ne, weil das Wetter, was wir gerade sehen, die Hitzewelle, das ist natürlich zurückzuführen auf klimatische Bedingungen, auf dafür, dass wir in den letzten 200 Jahren Jahr für Jahr immer mehr Energie in das System gegeben haben. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Wetter. Ne? Also deshalb gibt es durchaus einen Zusammenhang, den wir jetzt in der Hitzewelle umso stärker sehen.
Ja, danke dafür. Das eine ist strukturell, das andere ist punktuell, könnte man vielleicht auch sagen.
Ganz genau, ja.
Man könnte auch eine andere Metapher heranziehen. Stellen wir uns zum Beispiel vor, einen Würfel, der verschiedene Seiten hat, auf denen Augen stehen, oder meinetwegen auch mehrere Würfel. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Würfelspiele spielt. Und dann weiß man natürlich, was auf den Würfeln draufsteht, nämlich auf regulären Würfel ein Punkt, zwei Punkte bis eben sechs. Und das weiß man, wie der Würfel aussieht, wie die Flächen aussehen. Aber wenn man dann diese Würfel zusammenwirft, weiß man natürlich nicht, was dann als letzten Endes als Punktzahl final da liegt, oben liegt. So, ne? Vielleicht könnte man sich das auch so vorstellen. Als strukturelle Nummer, das andere eben als Aktualisierung davon, etwas technisch gesprochen.
Ja, und wenn wir über Extremwetter sprechen, dann könnte man auch das Bild von einem gezinkten Würfel nehmen. Sagen wir haben einen Würfel, der zweimal die Zahl 6 zeigt, anstatt wie normalerweise einmal die 6. Wenn wir diesen Würfel jetzt werfen und es erscheint die 6, dann können wir ja nicht sagen, ist diese 6 jetzt erschienen, also wäre diese 6 auch auf ganz normalem Wege erschienen mit einem normalen Würfel, oder ist diese 6 jetzt nur erschienen, weil wir einen gezinkten Würfel haben? Und das ist so ein bisschen auch die Krux bei Wetterextremen, auch wenn es mittlerweile eine Attributionsforschung gibt, die genau versucht, dieser Frage nachzugehen. Aber in den letzten Jahrzehnten war es lange so, wir hatten Wetterextreme, sagen wir eine Hitzewelle, und es ist uns sehr schwer gefallen zu sagen, ist dieses Wetterextrem jetzt durch den Klimawandel tatsächlich entstanden oder auch stärker geworden, oder wäre es auch auf natürliche Weise entstanden? Weil es gibt natürlich auch ganz normale Hitzewellen und Extremwetter, aber jetzt eben durch diese Attributionsforschung kommen wir doch immer mehr auch diesen wahren Hintergründen auf die Schliche, und da ist sich mittlerweile hat sich ein breiter Konsens entwickelt, dass die Extremwetter, vor allem die Hitzewellen der letzten Jahre durch den Klimawandel um ein Vielfaches wahrscheinlicher geworden sind, erstmal das, und dann vor allem auch um ein Vielfaches verstärkt worden sind. Also ich habe jetzt gerade zu den aktuellen Hitzeextremen in Westeuropa gelesen, dass ein Forscher, der in dieser Thematik vertraut ist, hat gemeint, dass der Klimawandel bis zu 4 Grad Celsius Temperatur hinzugeschossen hat, ne? Also wenn's den menschengemachten Klimawandel nicht gäbe, dann hätten wir jetzt 4 Grad weniger im Durchschnitt. Und das ist ein ganz schön großer Beitrag.
Das ist ein ganz schön großer Beitrag. Es nimmt graduell zu. Du hast vor ein paar Tagen auch was gepostet. Da war zu sehen ein Bild von, apropos wieder Wasser, ein Bild von einem Frosch in einem Kochtopf und dann stand da Klimaleugner in a nutshell und dann 2008 und dann ein Zitat, früher haben wir das Sommer genannt und dann 2010, 38 Grad haben wir das Sommer genannt, dann 39 Grad haben wir das Sommer genannt. Ne? Also eine über die Jahre steigende Gradzahl, stets begleitet mit der Aussage, früher haben wir das Sommer genannt und das Ganze so als, ja, diese Metapher vom Frosch im Kochtopf oder man kennt es auch als Hummer, so als Hummer im Kochtopf, der dann langsam angeblich gar nicht merke, dass er gekocht würde. Das Ganze, stellen wir vorweg, ist ein Mythos. Also Leute, bitte kocht keine lebenden Tiere. Tiere sind leidempfindliche Wesen und wenn man Tiere kocht, dann empfinden die Leid und sterben irgendwann und merken es natürlich, dass sie gekocht werden, auch wenn das Wasser langsam sich erhitzt. Aber dennoch ist dieses Sinnbild ja in der Welt und auch ein bekanntes. Bringt mich zu der Idee, ja, wie gehen wir damit um? Dass so viele Leute in den sozialen Medien vor allem den Klimawandel leugnen, die Faktenlage leugnen und wissenschaftsfeindlich oder wissenschaftsfern irgendetwas daher erzählen. Es werden zum Beispiel in letzter Zeit ganz viel so Bild-Titelseiten geteilt von 1975 oder so, ne, wo dann auch zu sehen ist, ich weiß nicht, 37 Grad, Rekordsommer oder sowas, ne? Und das wird dann so quasi kommentiert von Verschwörungstheoretikern, die dann sagen, ja, das war alles Jahre vor Greta Thunbergs Geburt und da war die Klimakrise noch nicht erfunden und jetzt versuchen uns alle hysterisch zu machen damit oder so. Wie begegnen wir dem? Also, oder schlägt dir das überhaupt viel entgegen? Hast du viele Leute, die, also wie sieht dein Postfach diesbezüglich aus? Also, wenn du möchtest, kannst du da uns gerne teilhaben lassen.
Ja, also wo mir das begegnet, ist natürlich in den sozialen Netzwerken, ne, wenn du die Ko Kommentare durchliest, ganz besonders auf X, ne, wo du mittlerweile eine ganz harmlose Meldung, sagen wir, der Spiegel bringt eine normale Meldung, dann und dann wären es 40 Grad und du hast 200 Kommentare darunter, die irgendeinen Schwachsinn reden, ne? Also so die Schieflage hat sich halt auf manchen Plattformen mittlerweile sehr in Richtung, ja,
Ja,
willst du was sagen? Ja. Du siehst so aus, dass du mich unterbrechen willst.
Oh, ich würde sonst auch die Hand heben, aber du hast komplett meinen Gesichtsausdruck, du bist sehr, sehr feinfühlig, sehr richtig gedeutet, denn natürlich wäre jetzt mein etwas spöttischer Kommentar natürlich gewesen, was bist du denn noch auf x.com? Ne? Also das Ding muss man dir eintüten und in die Tonne kloppen und den Exit, den ich und Max Czollek mit vielen anderen schon von 1,5 Jahren auch schon eher spät gemacht haben. Ich weiß, du bist noch da, aber ich fände es toll, wenn du, ich äußere es mal so als Hoffnung oder so. Ich hoffe, dass du irgendwann deine andere Plattform bespielst natürlich und du hast ja ein großes Publikum. Ich hoffe irgendwann, dass du die Plattform von Elon Musk sein lässt. Das ist natürlich deine
Ja.
Entscheidung und aber das wäre, ja,
Jetzt
oder?
ist ein anderes Thema, über das könnte man sprechen. Und ich sehe natürlich die Sinnhaftigkeit dahinter, aber ist vielleicht ein anderes Thema.
Zurück zu
Ich
deinen
will,
Hasskommentaren.
ja, ich will nur sagen, weil wenn ich bin ja auch ab und zu auf Blue Sky. Blue Sky liest du halt sowas nicht, ne? Und du hast mich jetzt gefragt, wo begegnet mir das? Und dann, wenn ich bin ja nicht nur auf dieser einen Plattform, ich bin auf mehreren Plattformen, schau, was wird dort geschrieben, und auf X begegnet einem das halt am meisten. Ich bin immer Fan davon, Internetkommentare nicht hoch zu jatzen als große Bedeutung oder als die große ein repräsentatives Meinungsbild der Gesellschaft, ne, ist immer eine verzerrte Wirklichkeit. Und ich hoffe wirklich, dass jeder seriöse Journalist das, was auf Social Media passiert, nicht für die Wahrheit hält, ne, oder das für einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung. Aber das spielt sich ja mittlerweile leider Gottes nicht nur in den Kommentarspalten ab. Ne? Wir haben mit der AfD eine Partei, die mittlerweile stärkste Kraft in den Umfragen ist, in der Klimawandelleugnung im Grunde fast Parteiprogramm ist. Ne? Also ich habe es jetzt zwar nicht konkret gelesen, aber ich glaube, die AfD, also Klimawandelleugnung hat sich auch ein bisschen verändert die letzten Jahrzehnte. Ne? Also ganz früher war das ganz plump, es gibt keinen Klimawandel. Dann irgendwann mal hat sich's verändert, weil die Veränderungen nicht mehr zu leugnen waren. Ja, es gibt Klimawandel, aber er ist nicht menschengemacht. Ne? Mittlerweile ist glücklicherweise auch diese Fraktion relativ klein. Es gibt auch in den AfD, findest du auch nicht, also ist auch nicht so, dass jetzt jeder einfach sich hinstellt und sagt, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Das heißt, so die Leugner-Argumente sind ein bisschen subtiler, aber dadurch umso also gefährlicher geworden. Zum Beispiel Verzögerungstaktik, indem man sagt, ja, Technologie wird es irgendwann mal retten oder so. Dann natürlich die Verharmlosung weiterhin. Ah, ist alles nicht so schlimm. Sollten uns lieber anpassen. Dann hast du natürlich Whataboutism, ne, wie China macht ja viel mehr als wir können ja gar nichts machen, also dieses Fingerzeigen auf andere. Und dann hast du auch sowas wie eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, wo du sagst, ja, die Maßnahmen für Klimaschutz sind viel radikaler, sind viel freiheitseinschränkender, als es der Klimawandel jemals sein sollte. Ne? Und ich bin mittlerweile sehr, sehr skeptisch bei all dieser Bandbreite an Argumenten, weil wenn es immer dazu am Ende führt, dass wir nicht aus den fossilen Energien aussteigen sollen, dass wir möglichst weiter lange noch fossile Brennstoffe verbrennen sollen, dann fällt das für mich unter den Topf der Klimawandelleugnung oder ja, Klimawandelverharmlosung oder sowas. Und ja,
Ja.
ist für mich immer verdächtig und weiß nicht, aus welchen Motiven heraus die Leute sowas sagen. Weil es ist ja mittlerweile offensichtlich, dass das, was passiert, schnell passiert, es ist beispiellos und das ist vor allem nicht vorteilhaft. Ne? Also die Hitzewellen kommt mit einer ganzen Bandbreite an Nachteilen. Und natürlich könnte man sagen, ja, wir sind in Deutschland hier dann natürlich zu klein und das muss global gelöst werden. Ja, aber dafür gibt es das Pariser Klimaabkommen und es gibt ja leider Gottes in all diesen Ländern genau die gleichen Stimmen. Und am Ende ist das wie so in einer WG, du hast eine verstopfte Küche und niemand macht was, weil er Angst hat, übervorteilt zu werden oder Angst hat, er macht was und die anderen sind Trittbrettfahrer. Ne? Und aus diesem Dilemma muss man rauskommen. Und die Argumente, die immer sagen, ja, wir können nichts machen, die tragen genau dazu bei, dass am Ende vielleicht tatsächlich nichts geschieht und dem muss man sich argumentativ und immer wieder ziemlich hart entgegenstellen.
Absolut, vielleicht nicht in der Kommentarspalte. Das ist eben auch so eine Geschichte diskutieren im Internet, gerade mit Leuten, die einem fundamental entgegenstehen und sagen, was du sagst, ist grundlegend falsch und wo es keine gemeinsame auch wissenschaftliche Basis gibt, da kann man sich das Ganze vielleicht auch schenken. Stichwort Don't feed the troll, ne? Also das würde ich auch sagen. Aber ich musste gerade dran denken, apropos hier fossile Energien und so, da ist ein Beitrag, den ich gefunden und sehr gerne geteilt habe. Da hat ein User namens Renewable Energy Club geschrieben auf Englisch. Solar doesn't work. Also Zitat jetzt, er zitiert andere. Solar doesn't work when the sun isn't shining and wind turbines don't work when the wind isn't blowing. Zitat Ende, und sagt er: Me, Doppelpunkt, oil doesn't work when the Strait of Hormuz isn't hormuzing. Also, wenn die Straße von Hormuz nicht Hormuzt als Verb sozusagen, dann funktioniert der Welthandel mit der fossilen Energie nicht. Wir haben es die letzten Monate gesehen. Donald Trump hat den Iran angegriffen und letzten Endes den Welthandel massiv auch gestört, abgesehen davon auch Menschen natürlich getötet. Also die Menschenrechtsperspektive und die ethische ist die schwerwiegende, aber auch wenn man es allein mal aus logistisch fossiler Perspektive sieht, war es ja ein absolutes Chaos. Das Ganze bringt mich auch dazu, dass die Autorinnen Susanne Götze und Annika Jöris auch total recht hatten und haben, als sie ihr Buch Die Sicherheitslüge geschrieben haben. Ein Buch, das im Ökom Verlag erschienen ist, mit dem Untertitel Wie Europa sich mit Waffen schützen will, aber mit Öl und Gas erpressbar macht. Ne? Also, dass das Ganze. Also die deutsche Abhängigkeit von fossiler Energie und mit Katharina Reiche, die eigentlich ja fortgeführte und intensivierte Abhängigkeit von fossiler Energie, dass das auch eine riesige sicherheitspolitische Problematik ist und ein riesiges sicherheitspolitisches Risiko.
Ja, das ist eine Erkenntnis, die haben wir spätestens eigentlich seit den Mitte der 70er Jahre mit der ersten Ölkrise, ne, die ja hier auch zu Einschränkungen geführt hat. Manche Länder haben daraus mehr Konsequenzen gezogen. Die Niederlande haben zum Beispiel ab den 70er Jahren begonnen, ihr Verkehrssystem umzugestalten, um zumindest in den Städten, ja, wieder mehr Fahrradverkehr wagen zu können und dort nicht aufs Auto angewiesen zu sein. Wir haben das mit dem Ukraine-Krieg 2022 gesehen, ne, wie abhängig wir sind. Und ja, es gibt eine ganze Bandbreite an Argumenten, um für die Energiewende einzustehen, um sie um immer Druck zu machen, dass sie beschleunigt werden soll. Und ich hoffe jetzt, so schrecklich dieser ganze ja, Krieg jetzt mit dem Iran auch war und die ganzen geopolitischen Folgen, dass zumindest wir waren ja gar nicht die Hauptbetroffenen von der Schließung der Straße von Hormuz, sondern es war der gesamte asiatische Kontinent, dass in Asien mittlerweile ja so eine Art Erweckungserlebnis eingesetzt hat, eben auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu minimieren. Das geht nicht von heute auf morgen, aber zumindest jetzt mit diesem Erlebnis, was dort passiert ist, hoffe ich zumindest, dass die Energiewende auch in Asien stärker vorankommt, weil Asien, das ist der Markt der Zukunft, das ist einfach die Region der Zukunft. Und je schneller die auf erneuerbare Energien setzen und es auch wirklich schaffen, sich von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen, das wäre ein Riesenbeitrag für den Klimaschutz. Und sie haben ja mit China, und das ist auch immer so ein Aspekt, den ich jetzt eigentlich immer häufiger betonen möchte, dass ja Klimaschutz längst kein irgendwie moralisches Argument mehr ist, ne, sondern ganz knallhartes ökonomisches Argument, dass wir einfach mit China einen klimapolitisch, nee, ein klimaökonomisches Powerhouse haben, das einfach die Klimatechnologien der Zukunft produziert und sich gerade auf dem Weltmarkt so positioniert, dass sie im Grunde den gesamten Weltmarkt diese Zukunftstechnologien besetzen werden und damit eben auch den gesamten asiatischen Raum beliefern können. Also ich glaube, da die geopolitischen und auch ja ökonomischen Wandlungen mit dieser Hormuz-Krise, die sind jetzt noch gar nicht abzusehen, aber die werden in den nächsten 20, 30 Jahren umso stärker zutage treten.
Auf jeden Fall. Also, dass wir die Klimakrise nicht nur als ethisch-moralische Krise nehmen und auch als Argument. Das ist ja auch etwas, wo Leute schnell mit Reaktanz und Ablehnung reagieren. Also, wenn man ihnen sagt, du solltest jenes tun oder du solltest das tun, weil es ist irgendwie moralisch besser. In Klammern, das ist es ganz oft, ne? Also, ich finde, ja, da haben die Klimaschützer, die eigentlich übrigens auch Freiheitsschützer sind. Ne? Wir sagen immer so, als würden wir das Klima schützen, sondern als würde es uns um eine langfristige strukturelle Entwicklung gehen von irgendwas, das auf irgendwelchen ne, wissenschaftlichen Daten und Graphen und Statistiken stattfindet. So nein, es geht natürlich um uns und um die lebenswerte Stadt und die lebenswerte Welt und ein Berlin, das sich auf 41 Grad in der Luft erhitzt und auf dem Asphalt und in den Gebäuden und um ein Vielfaches mehr, ist einfach keine lebenswerte Stadt dann und für andere Städte natürlich auch. Darum geht es. Es geht nicht um Klimaschutz. Klimaschutz ist Menschenschutz. Klimaschutz ist Freiheitsschutz. So. Ne? Das würde ich ganz klar, ja.
Ja, aber das ist vielleicht so meine Erkenntnis der letzten 10 Jahre seit Fridays for Future, ist, dass dieses moralische Argument, damit erreichst du durchaus einen Teil der Bevölkerung. Und gerade wenn es dann sowas wie ein Momentum gibt, sagen wir 2018 die Hitzewelle, 2019, nee, 2018 war die Dürre, 2019 Hitzewellen, dann kommst du auch raus aus der Blase und erreichst wirklich so den bürgerlichen, mittigen Teil der Gesellschaft. Das ist aber nicht wirklich nachhaltig. Das haben wir ja gesehen. Dann kommt die nächste Krise, dann kommt Corona, dann kommt Kriege und dann wird das alles wieder so ein bisschen vergessen. Das heißt, das moralische Argument kann durchaus effektiv sein, ist aber durchaus brüchig, weil Menschen eben gerne vergessen wollen auch, ne? Und deshalb ist, glaube ich, dieser zweite Aspekt, auf den ich mich jetzt auch so ein bisschen mehr fokussiere, das ist das ökonomische Argument. Und das ist auch der Verdienst von unter anderem von Fridays for Future, dass wir mittlerweile institutionell ökonomisch so aufgestellt sind, dass alles Richtung große Transformation in Richtung Klimaneutralität geht und wir damit eine Dynamik in Gang gesetzt haben, dass diese Entwicklung zwangsläufig kommen wird. Früher oder später wird sie kommen. Was einfach daran liegt, dass die alternativen Technologien, sagen wir Wärmepumpen, E-Autos, erneuerbare Energien, einfach nicht nur ein moralisches Argument haben, sondern einfach einen ganz klar ökonomischen Faktor haben, ne? Und das heißt, wenn du dieses ökonomische Argument aufmachst und sagst, wenn wir jetzt nicht die Weichen stellen, dann sind wir in Zukunft komplett abgehängt. Und dieses Argument kannst du ja im Moment schon sehen, ne? Also China besetzt die gesamten Zukunftsmärkte und wir müssen uns da positionieren, bevor es zu spät ist. Dann glaube ich, erreichst du doch einen größeren Teil noch der Gesellschaft, weil das ökonomische Argument geht ja auch nicht weg. Ne? Also diese Transformation, die ist nicht im nächsten Moment vergessen, sondern das ist wirklich ein durchgehender Prozess. Und ja, auf diesen Fokus möchte ich mich eigentlich in Zukunft so konzentrieren, weil ja das moralische Argument ist es schon tausendfach gefallen worden. Es erreicht Menschen sicherlich immer noch, aber es erreicht leider nicht den Großteil, den wir bräuchten, um die Transformation auf sichere Beine zu stellen.
Und es erreicht nicht die Lobbys, die auch dann eigentlich eben primär auf die Euros gucken und auf das Geld gucken und auf den Einfluss schauen und auch auf die Machtstruktur, auch auf die Macht Deutschlands innerhalb Europas und innerhalb der Welt. Und ja, es geht um ökonomische Macht auch. Hier ein Zitat: Hitzewellen werden für Unternehmen zum Kostenfaktor. Der Kreditversicherer Allianz Trade warnt vor Verlusten von von rund 112 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft bis 2030. Das heißt, Zitat Ende. Das heißt, wir haben es jedes Jahr mit Hitzewellen und mit Klimaschäden zu tun, also klimawellenbedingten Schäden und hitzewellenbedingten Schäden und Arbeitskraft, die ausfällt, Arbeit, die nicht erledigt werden kann, Arbeitnehmer und Nehmerinnen, die sich krank melden, ne? Also jetzt der berühmte Dachdeckerin, da ist es einfach super, das ist einfach über 50 Grad so auf dem Dach in der Sonne, aber auch einige Büros, auch selbst die berühmten Leute, die am Büro arbeiten, ne? Nicht jedes Büro ist klimatisiert. Nicht jede Schule, ja auch natürlich, nicht jede Schule hat leider müssten eigentlich längst für Klimaanlagen in Schulen sorgen auch, weil so viel auch, also aus ethischer Sicht, wieder mal, natürlich aus ethisch-moralischer Sicht wäre das geboten, es wäre eine Pflicht, unsere Kinder besser zu schützen, aber wen halt schon diese ethische Argumentation nicht abholt, da hat man die zweite Argumentation zu sagen, wir haben eine organisatorisch-logistische Verantwortung, weil man ja sonst eine Leistung nicht bringen kann, sei es jetzt eine Leistung in der Schule, eine Lernleistung oder sei es in Firmen, im Beruflichen eine Arbeitsleistung. Und jetzt mal so an dich gefragt und vielleicht mit Blick auf die aktuelle Politik auch von Friedrich Merz und Co. Also, wenn Friedrich Merz und Co. schon keine vernünftige Klimapolitik betreiben aus ethischen Gründen, warum dann nicht aus wirtschaftlichen?
Ja, weil leider auch diese Erkenntnis es in Deutschland immer noch sehr schwer hat, nämlich dass der Weg zur Klimaneutralität, zu einer dekarbonisierten Wirtschaft, dass das zwangsläufig so kommen wird. Diese Erkenntnis ist, glaube ich, immer noch nicht wirklich durchgesickert. Und zweitens, dass je schneller wir diese Transformation angehen, desto bessere Position haben wir in diesen Zukunftsmärkten. Na, wir haben immer noch ideologische Grabenkämpfe darüber, ob das E-Auto besser ist als der Verbrenner, ob die Wärmepumpe überhaupt noch funktioniert oder so, ne? Und vor allem auch, dass der Staat sich am besten nicht einmischen sollte. Das heißt, es werden auf Kosten der Energiewende geschaut, die natürlich im Vergleich zu den Kosten, die das fossile System abwirft, einfach in keinem Verhältnis stehen, also viel, viel geringer sind. Und vor allem, wenn wir jetzt China betrachten, ne, du musst dieses System auch staatlich organisieren, ne? Das ist der größte also industrielle Umbruch, wahrscheinlich seit der industriellen Revolution, dass wir ein gesamtes System, Energiesystem von fossil, was ja die industrielle Revolution der ersten Art erstmal ermöglicht hat, jetzt umstellen auf erneuerbare Energien. Und da steckt China einfach enorm viel Geld rein. Und am Ende wird sich das auszahlen, weil sie werden die Ersten sein, sie werden die Märkte der Zukunft besetzen. Und das ist die ganz große Fahrlässigkeit und Verantwortungslosigkeit, die wir hier in Deutschland haben, derjenigen, die immer noch meinen, dass wir mit fossilen Geschäftsmodellen irgendwas in der Zukunft abmelken können. Ich denke immer Norwegen. Der gesamte, ganz Norwegen ist jetzt ein kleines Land, aber das ist ja der Anfang, ne? Ganz Norwegen ist für den deutschen Verbrenner gestorben, weil Norwegen einfach, also dieser Markt ist für Verbrenner gestorben, weil Norwegen einen Verbrenner aus etabliert hat. Andere kleinere Länder, Äthiopien haben das auch gemacht, aber China, Indien, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die auch Verbrenner aus Termin und Daten bestimmen werden. Und dann sind diese Märkte auch weg. Ne? Das heißt, die Deindustrialisierung, die wir ja sehen in Deutschland teilweise, ne, die ist unter anderem gerade auch darauf zurückzuführen, dass wir auf diesen neuen Märkten immer weniger zu melden haben. Ganz besonders im Automarkt, aber wahrscheinlich irgendwann mal auch im Wärmemarkt. Und ja, man muss das Argument immer wieder machen. Es ist offensichtlich, klar tut diese Veränderung, die Transformation, dass die auch wehtut, das ist klar. Und dass wir nicht die gleiche Position in der grünen Energie, in der grünen Wirtschaft haben wie in der fossilen Wirtschaft, das wird auch so sein. Aber im Grunde müssen wir Schadensbegrenzung betreiben, weil wenn wir jetzt bis zum Ende stur im fossilen Geschäftsmodell festhalten, dann kommt irgendwann mal der harte Bruch. Und dann haben wir hier einen Strukturwandel, den du nicht mehr gestalten kannst, sondern der wirklich von heute auf morgen, es ist vorbei. Und ja, das ist etwas, was wir immer weiter in die Köpfe der Menschen und die Politiker bringen müssen, dass wir keine Zeit zu verlieren haben in dieser Transformation.
Die verlieren wir aber leider, denn unsere Politik hat offenbar keinen Mut, diesen Strukturwandel zu initiieren oder auch langfristig zu begleiten. Stattdessen wird punktuell herumgedoktert. Stichwort Tankrabatt.
Ja,
Ne?
das ist natürlich ein vollkommen eine populistische Maßnahme. Und ich denke immer, du kannst so punktuelle Dinge machen, aber es muss dennoch eingebettet sein in eine große Strategie, in der einfach klar ist, dass ab 2030 oder 2035 ist einfach Schluss mit diesem Geschäftsmodell, ne? Und das ist einfach, man muss auch die Bevölkerung ein bisschen zu ihrem Glück zwingen, indem man einfach sagt, für das Wohl der gesamten Wirtschaft müssen wir jetzt einfach diesen Schritt gehen. Ich glaube, man muss auch die Industrie ein bisschen zwingen, weil meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass es auch eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was Unternehmen wollen, weil die sind ja auch Shareholder finanziert, ne? Also die wollen die kurzfristige Rendite. Und ich glaube, da gibt es auch einfach einen Interessenskonflikt mit dem, was eine Gesellschaft will, an dem, was auch eine Volkswirtschaft will, nämlich wir wollen auch in 30, 40 Jahren noch vielleicht eine okay, Autoindustrie haben, wo auch Leute arbeiten können in dieser Industrie, ne? Und ich glaube, diesen Interessenskonflikt kann man nur durch gesetzliche Vorgaben lösen. Und da scheitert die Politik auch gerade daran.
Absolut. Und man hat den Eindruck, dass die Politik, die Regierenden, die Regierung, dass die Regierung Angst hat vorm Wähler letzten Endes. Ne? Man sitzt so wie das Kaninchen vor der Schlange und macht populistische oder punktuelle oder beides Maßnahmen wie den Tankrabatt und denkt sich auch, hoffentlich rennen die uns jetzt nicht weg, nach links oder nach rechts, so aus Sicht der CDU. Ja.
Klar, du hast natürlich, und das ist natürlich ein Riesenproblem, du hast halt mit der AfD eine Partei, die größte Oppositionspartei, in Umfragen die stärkste Kraft, die halt leider Gottes auch das Klimathema mittlerweile sehr stark für sich entdeckt hat und natürlich dagegen Stimmung macht, ne, die das auch nicht nur mit sachlichen Gründen natürlich macht, sondern einfach, dass ja im Grunde die große Verschwörungserzählung darlegt, nämlich dass der Klimaschutz Teil eines großen, ja, sozialen Umbaus ist, ne, so dieses Melonensymbol von außen grün und dann, sobald du aufschneidest, rot. Also innen drin erwartet dich dann der Sozialismus oder gar der Kommunismus. Und Ja, also dass der Klimaschutz, der ja sachlich betrachtet eine absolut vernünftige und ja, sinnvolle Sache ist, dass der ideologisch verzerrt wird, aufgeladen wird mit und den Leuten, die für dieses Thema stehen, für dieses Thema werben, dass diesen Leuten auch dunkle Motive unterstellt werden. Und davon lässt sich die CDU natürlich beeinflussen, weil leider Gottes hat die AfD mittlerweile Einfluss auf die Meinungsbildung in der Gesellschaft und von denen lässt sich die CDU hertreiben. Und es ist wirklich zu hoffen, dass sie dagegen eine Brandmauer der Vernunft irgendwann mal etablieren, dass sie ja dass sie der Klimaleugnung nicht verfallen, um AfD-Wählern zu gefallen, dass sie versuchen zurückzuholen, sondern wirklich standhaft bleiben und ja, sich wissenschaftlichen Erkenntnissen hingeben und ja, das Notwendige machen.
Das wäre zu hoffen. Und da du gerade Verschwörungserzählungen rund um die Klimakrise ansprichst, da gibt es auch ein Buch, es heißt Aufgeheizt, Verschwörungserzählungen rund um die Klimakrise. Es ist erschienen bei der BPB, der Bundeszentrale für politische Bildung. Es gibt es gratis zum Download. Ihr findet den Link in den Shownotes auf jeden Fall. Und das vorab, ich habe da auch einen längeren Text drin. Tatsächlich ist auch ein Grundlagentext von mir drin. Aber viele andere gute Leute sind dabei. Es ist ein Buch von 2023, das nur nochmal wichtige Zusammenhänge aufzeigt, denke ich, und dass man durchaus auch lesen kann. Und vielleicht auch als solches, da wir jetzt gerade über Verschwörungserzählungen reden, wie geht man damit um, wenn jetzt hier Onkel Ernst bei 39 Grad dort sitzt und sein Bierchen trinkt und sagt, ist doch alles nur eine linksgrüne Verschwörung, früher war es auch heiß und es ist im Grunde alles wie immer und wir können ein weiter so machen, auch ein fossiles weiter so. Wie also umgehen mit Desinformationen und Verschwörungstheorien, ist ein eigener großer Bereich, da gibt es natürlich jetzt nicht den einen Trick, den man bringen kann, nicht den einen Move, der den anderen aushebelt. Es gibt aber ein paar Strategien, die man fahren kann, die ich euch vielleicht ganz kurz vorstellen möchte. Zum Beispiel muss man nicht jede Behauptung sofort widerlegen. Ne? Also viel mehr als dass man einen Faktenhagel auf andere Leute lässt einregnen lassen, denn niemand wird gerne belehrt, sollten wir zuhören, auch nachfragen, auch eine gemeinsame Faktenbasis etablieren. Ne? Also weniger sofort den anderen mit der Faktenkeule. Und wenn es richtige Fakten, ne, sind natürlich, ich meine natürlich, dass ihr habt euch informiert, ihr habt eine Ahnung, ihr seid wissenschaftlich orientiert, ihr habt das alles drauf, ihr könnt es eigentlich als 10-Minuten-Referat loswerden. Dann würde ich sagen, macht es wohl dosiert. Macht es nicht auf einmal, nicht mit der Brechstange, weil auch das erzeugt bei Leuten erstmal Widerwillen. Dann zweiter Tipp von mir, also erstens nicht mit der Keule. Zweiter Tipp, man sollte Werte ansprechen statt nur Daten. Also die meisten Menschen sorgen sich um etwas, ne? Sei es jetzt der eigene Arbeitsplatz oder sei es die eigene Familie, sei es die eigene Freiheit oder auch Versorgungssicherheit, dass man sich Gedanken macht, wie man diese Sorgen dahinter auch anspricht, wahrnimmt und den Menschen auch wahrnimmt. Was mich zum dritten Tipp führt, dass man nicht alle Aussagen direkt adressieren sollte und weniger es mit Aussagen zu tun hat, sondern mit einem Menschen. Also, dass man nicht jede Aussage ernst nehmen sollte, die jemand sagt, auch nicht in einem Klimadiskurs oder auch nicht in anderen verschwörungstheoretischen Diskursen, aber dennoch den Menschen annehmen und ernst nehmen sollte und den Menschen in seinen Bedürfnissen sehen sollte. Und dann, wenn man das alles tut, wenn man in einem halbwegs respektvollen, halbwegs nachfragenden, ehrlichen, sorgenvollen Dialog angekommen ist, in einem empathischen Dialog, kann man natürlich auch Ansichten korrigieren, kann man natürlich auch richtige Informationen platzieren und Fakten bringen und das idealerweise so nach der sogenannten Sandwich-Methode, also dass man eine richtige Information nennt, dass man diese richtige Information platziert, dann, dass man eine falsche Behauptung quasi kurz einordnet, wie so das Würstchen im Sandwich oder was auch immer oder was ihr auf euer Sandwich tut und dann die richtige Behauptung wieder wiederholen, so als zweite Brotseite sozusagen. Ne? Also man fängt an mit einer richtigen Information, man nennt vielleicht kurz die falsche Information, die Verschwörungstheorie und rundet das dann wieder ab mit der richtigen Information. So, das vielleicht so als ein Tipp. Da gibt es viele Ideen und viele Anleitungen und auch Bücher zu. Kann euch nur empfehlen, euch ein bisschen zu beschäftigen. Hast du da Tipps noch, was möchtest du hinzufügen?
Ja, ich fand, das war schon mal eine sehr spannende Auflistung von dir. Habe ich auch noch mal einiges gelernt. Und ja, Ich habe mich mit dieser Frage so ein bisschen intuitiver vor kurzem auseinandergesetzt, weil ich hatte eine Einladung in eine Talkshow nach Österreich, zu diesem Talk im Hangar 7, Servus TV, eine sehr, ja, rechtskonservativ ausgerichtete Talkshow und auch Gastbesetzung. Und da hatte ich halt mit zwei Leuten zu tun, einer Ärztin und so einem Professor. Und ich wusste natürlich auch, dass das Publikum, was dort zuschaut, jetzt nicht unbedingt auf meiner Seite ist, ne? Und das heißt so, ich musste mir ein bisschen Gedanken machen, wie tritt man denn dort auf, ne? Und trittst du dort eben rechthaberisch, belehrerisch, irgendwie auch stark emotional, empörend auf oder so, ne? Oder versuchst du ein bisschen auch die Menschen dort, wo sie stehen, zu akzeptieren, wie du es auch gesagt hast, ne? Sie nicht gleich irgendwie mit der Faktenkeule irgendwie ins Über zu braten oder so, ne? Sondern ja, man muss die Menschen irgendwo auch dort akzeptieren, wo sie sind. Und das ist natürlich so ein innerer Zwiespalt manchmal, ne? Dass du das, was du in dem Augenblick denkst, dass du das nicht äußern solltest, ne? Weil ja, du musst ein gewisses pädagogisches Verständnis für Leute mitbringen, auch wenn die Argumente, die vorgebracht werden, natürlich ja nicht wirklich gut sind, ne, oder halt einfach auch viele Denkfehler behalten. Also zum Beispiel ein kurzes Beispiel: Der eine Professor hatte gemeint, ja, wie kann das sein, dass in der Kreidezeit da gab es ja auch Korallen und in der Kreidezeit waren es 8 Grad wärmer als jetzt im Durchschnitt. Wie kann es dort Korallen geben, wenn wir ja heute schon sagen, bei 2 Grad sterben viele Korallen aus, ne? Und das hörst du erstmal so und da hast du ja erstmal kein Gegenargument, weil ja stimmt, 8 Grad wärmer, Korallen oder so, ne? Glücklicherweise hatte ich mich genau mit diesem Thema kurz davor beschäftigt und konnte es halt in dem Sinne einordnen, dass ich gesagt habe, naja, der große Unterschied zwischen der Kreidezeit und der Jetztzeit ist eben, dass die klimatischen Veränderungen in der Kreidezeit über Jahrmillionen Jahre stattgefunden haben und sich die Ökosysteme, die Natur natürlich anpassen konnten, ne, und dann vielleicht super hitzeresistente Korallen sich über Jahrmillionen Jahre entwickelt haben. Jetzt, die Klimakrise heute, da reden wir über Veränderungen in 120 Jahren. Das ist für zeitgeschichtlich ist das wirklich eine unglaublich schnelle Entwicklung, die wir gerade erleben. Ne, und natürlich kann man dann jemanden was überziehen und sagen, wie er gerade hier argumentiert hat. Oder da war eine Ärztin, die gesagt hat, ich habe noch nie einen Hitzetoten gesehen. Oder als ich gesagt habe, es gibt Tropennächte, immer mehr Tropennächte, hat sie so im Off, habe ich es gehört, gesagt, ja, zum Glück. Ne, und also da fragst du dich, was ist mit diesen Leuten los? Und dennoch darf man ihnen jetzt nicht sagen, also so wie sie argumentieren, ist vollkommener Schwachsinn, ne? Weil dann bist du selber derjenige, der sich irgendwie arrogant überhöht über diese Leute. Deshalb, ja, muss man immer irgendwie pädagogisch auch mit gewissen Leuten umgehen, ganz egal, wie sie argumentieren, ganz egal, wie brüchig oder fehlerbehaftet man ihre Argumentation auch hält. Und ja, ich will vielleicht noch ganz kurz eine Erklärung abgeben, warum das so ein bisschen explodiert ist, vielleicht auch die letzten Jahre und sich dieses ganze Verschwörungserzählungen auch auf den Klimaschutz gestützt hat. Und meine Analyse ist ein bisschen, dass das alles mit Covid, mit Corona noch zusammenhängt, dass einfach sehr viele Menschen, die vielleicht ein bisschen anfällig für das waren, mit Corona gekippt sind und mittlerweile halt so voll in dieser Erzählung sind, dass es bösartige Eliten gibt, die nur einfach aus Spaß uns unsere Freiheit einschränken wollen. Ne? Und seit Corona nicht mehr so ein Thema ist, bewegt sich so das in ganz unterschiedliche Richtungen und eben auch in Richtung Klimapolitik, weil da es halt eben auch darum geht, wir müssen den Menschen was zumuten. Ne? Es gibt Veränderungen, also sie müssen sich verändern, würde ich sagen. Und ja, der Staat spielt eine starke Rolle, sowohl bei Corona als auch natürlich bei der Klimapolitik. Und dementsprechend sind sehr viele Menschen, die in Corona das Vertrauen in staatliche Institutionen verloren haben, mittlerweile auch sehr empfänglich für Verschwörungstheorien rund ums Klima. Und da kommt ja dann WEF oder so, World Economic Forum oder so, ne, dann dieses Zitat, was immer wieder kommt: Du wirst nichts besitzen, aber wirst glücklich sein, was natürlich vollkommen aus dem Kontext oder aus dem, ja, Zusammenhang gerissen ist, dieses Zitat. Tat, aber ja, dementsprechend hat sich da leider Gottes auch so eine Verschwörungserzählung rund um die Klimapolitik etabliert und ich hoffe, dass das mit der Dauer, in der vielleicht auch Corona wieder zurückliegt, sich ein bisschen legt.
Das hoffe ich auch. Und ich musste gerade denken an Fight Club, den Film, aber auch den Roman, der übrigens in Klammern auch noch besser ist als der Film. Und ich weiß, es ist auch in der rechten Szene populär und alles Fight Club. Aber eigentlich ist es ja gerade, nur weil die Satire nicht peilen, ne? Ist ja eigentlich eine Satire auf fragile Männlichkeit eigentlich auch. Und dieser Aspekt ist leider ein bisschen bei der Manosphäre nicht angekommen. Aber ja, da gibt es ja auch so einen schönen Aspekt, wo, ich zitiere es jetzt sinngemäß, wo dann der Protagonist auch sagt, ja, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das fand ich ganz gut. Und das ist vielleicht die andere Seite der Medaille. Und übrigens, bevor wir hier jetzt den einen oder anderen von euch wird es jetzt schon so ein bisschen gestört haben, dass wir vielleicht zu verständnisvoll bei Verschwörungstheoretikern reagiert haben oder und zu viel die zweite Wange hinhalten, sozusagen empfohlen haben euch im Diskurs. Und da möchte ich nochmal klarstellen, dass Ingwer und ich beide denken, dass ihr natürlich menschenfeindliche Aussagen zurückweisen dürft, oder? Das ist doch klar. Also man darf menschenfeindliche Aussagen zurückweisen, man darf irgendwo sagen, halt, stopp, man darf irgendwo auch sagen, ich distanziere mich, man muss nicht jeden Kampf dialogisch auskämpfen, man muss sich nicht mit Onkel Ernst bei 40 Grad auf der Veranda anschreien. So, das ist alles, muss man alles nicht. Man sollte im Gegenteil sich ein Setting schaffen, wo also ein Dialog möglich ist, wo halbwegs mög höflich möglich ist und wo eben auch menschenfeindliche, rassistische Aussagen und dergleichen auch klar als solche benannt werden. Und selbst wenn man dann dem anderen, wenn der andere dann sagt, ich will aber nicht irgendwie in die rechte Ecke gestellt werden, dann kann man natürlich sagen, aber die Aussage, die du gerade in der Form getroffen hast, die war aber rechts oder menschenfeindlich oder rassistisch. So, das wollen wir nicht sagen, ne? Also wir sind jetzt nicht für die Extremistenbeschwichtigung Ultra. Da sind wir jetzt nicht für zuständig, würde ich sagen.
Nein, das ist ja aber im Klimadiskurs werden ja selten irgendwie menschenfeindliche Aussagen getroffen. Es geht darum, dass manche vielleicht Zweifel haben, ob das alles wirklich so passiert, wie es die Wissenschaft sagt. Ne, da reden wir nicht über rechtsextreme oder rassistische Aussagen oder so.
Hängt hier leider viel zusammen. Du hast recht, aber hängt hier leider viel zusammen. Und es geht um Grundsätzliches. Und um Grundsätzliches kümmert sich auch unser Bundesverfassungsgericht. Was eine Überleitung, oder? Und deswegen möchte ich mit dir nochmal über das Klimaurteil reden. Das Klimaurteil von 2021. Da hat nämlich unser Bundesverfassungsgericht mittlerweile vor eben einem halben Jahrzehnt, es war im März 2021, ein relativ wegweisendes Urteil gefällt, ein Beschluss, der sagt, dass Klimaschutz durchaus ein Grundrecht ist und dass wir letzten Endes als Menschen und mit unseren Menschenrechten auch ein Recht auf Leben haben und auf körperliche Unversehrtheit. Erstens. Aber auch, dass wir den zukünftigen Generationen etwas schulden. Also, dass spätere Grundrechtseingriffe umso krasser ausfallen, je weniger wir jetzt tun. Ne? Und dass dieser Grundrechtsschutz und dieser Klimaschutz als Freiheitsschutz mal wieder, dass das so elementar wichtig ist. Und dass das eben kein Verfassungsbruch ist oder irgendwie ganz schlimm ist und mit unseren Grundrechten und der Freiheit nicht vereinbar, sondern im Gegenteil Teil davon. Und dass die deutsche Verfassung, das Grundgesetz Klimaschutz quasi fordert. Jetzt die Frage an dich und an uns alle. Warum zum Teufel kommt das nicht an? Warum kommt das nicht bei den Menschen an? Warum kommt es vor allen Dingen nicht in der Politik an, die diesen Beschluss von unserem höchsten Gericht doch eigentlich umsetzen müsste, mehr als sie es jetzt tut?
Ja, das ist die Problematik, die wir bei Klimagesetzgebung auch immer wieder sehen, dass auch wenn es Gesetze gibt, dass die Sanktionsmöglichkeiten, wenn diese nicht eingehalten werden, nicht existieren oder viel zu schwach sind. Ja, weshalb man auch problemlos ja, Klimaziele überschreiten kann, brechen kann, ohne wirkliche Sanktionen fürchten zu müssen. Und wenn es Sanktionsmechanismen gibt, und die gab es ja, die damals hat die Ampel damals ein, nee, stimmt nicht, das hat ja schwarz-rot eingeführt damals mit dem Klimaschutzgesetz, also diese jährlichen Sektorziele, und wenn die gebrochen werden, muss sofort nachgelegt werden. Das hat die Ampel ja dann leider abgeschafft, na, auch unter Druck von dem damaligen Verkehrsminister Volker Wissing. Ja, und erstmal zu diesem Klimaurteil. Es ist, du bist ja Philosoph, ne? Es ist philosophisch ein hochspannendes Urteil, ne? Weil es so erstmalig diesen Generationenkonflikt mit ins Grundgesetz holt oder das Grundgesetz in derlei neu interpretiert, dass dort eben auch die Rechte, die Freiheiten der nächsten Generation geschützt werden müssen. Und das ist ein ganz starker Aspekt, weil das ist ja genau die Problematik der Klimakrise, ne? Dass vor allem die nachkommenden Generationen darunter zu leiden haben. Wir tragen die Kosten der Transformation. Transformation und die Früchte davon ernten die nächsten Generationen. Und dass das moralisch Pflicht ist, dass das gegeben ist, das hat eben dieses Urteil nochmal schön von höchster richterlicher Instanz bestätigt. Und ja, jetzt halbes Jahrzehnt klingt sehr weit, aber so ist tatsächlich schon ein halbes Jahrzehnt her. Nach diesem Urteil stehen wir genau vor dieser Frage. Man muss ja noch dazu sagen, die Politik damals hat tatsächlich auch gehandelt und das Klimaziel von 2050 auf 2045 vorgeschoben. Aber du sagst es, die aktuelle Politik der Regierung, der Merz-Regierung, sorgt halt keinster Weise dafür, dass diese Ziele eingehalten werden. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das Klimaziel 2030 erreichen, dass wir es 2040 erreichen und natürlich, dass wir es 2045 erreichen. Und das war also noch nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Stimmen kommen und sagen, dass die Klimaziele verändert werden müssen. Und dann frage ich mich natürlich auch, wie steht das zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was ja weiterhin gültig ist, ne? Also das ist ein Urteil, das ist jetzt kein Gesetz gleich, aber dennoch ist das Gesetz auf dieses Urteil gestützt. Und es gibt mittlerweile ja eine Folgeklage, auch vom, glaube ich, der Deutschen Umwelthilfe, wo es wirklich darum geht, dass es jetzt umgesetzt wird. Aber ich weiß nicht, ich bin kein Jurist, inwieweit das vielversprechend ist oder erfolgsversprechend ist. Und ja, ich habe, glaube ich, auch mal geschrieben auf Social Media, dass eigentlich wieder Zeit wäre für ein nächstes Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Dafür bräuchte es natürlich erstmal eine Klage, die feststellt, dass die aktuelle Klimapolitik der Merz-Regierung genau gegen dieses Urteil verstößt und dass jetzt die und die Maßnahmen angeordnet werden müssen, damit diese Ziele auch wirklich erreicht werden. Deshalb frage ich mich schon, wie kann eine Katharina Reiche, wie kann die einfach so ganz nonchalant im Grunde die gesamte Energiewende torpedieren, ne, und wahrscheinlich bis auf Jahrzehnte schwächen oder das Tempo rausnehmen, obwohl das ganz klar gegen dieses Klimaschutzgesetz ist. Also da müsstest du vielleicht mal wirklich einen Juristen einladen, der sagt, wie kann diese aktuelle Klimapolitik im Einklang mit der Gesetzgebung sein?
Ja, doch, das wäre auf jeden Fall interessant. Also da bin ich auch überfragt. Juristen hatte ich natürlich schon hier. Ich habe eine sehr gute Folge mit Bijan Muini gemacht, der jetzt auch gerade heute, während wir sprechen, die Gesellschaft für Freiheitsrechte öffentlich vertritt und da zum AfD-Verbotsantrag unter anderem spricht, also eher im Bereich AfD, hängt ja jetzt vielleicht mit der Klimaleugnung zusammen. Und sonst, wenn ihr das hier hört, checkt auf jeden Fall aus, was die Gesellschaft für Freiheitsrechte macht und was Bijan Muini macht. Und die arbeiten, wie gesagt, jetzt an einer größeren Einschätzung zum AfD-Verbot. Das vielleicht als kleiner Exkurs. Ich habe ein Zitat von Jürgen Döschner gefunden auf Blue Sky, das ich interessant fand. Er schrieb, Zitat, schlimmer als jene, die derzeit Unsinn und Lügen über die aktuelle historische Hitzewelle erzählen, sind jene, die dazu überhaupt nichts sagen. Und dann ist da Hashtag Bundesregierung, Hashtag Merz, Hashtag Klingbeil, Hashtag Carsten Schneider, Hashtag Klimakollaps und Merz natürlich auch gemeint. Und das finde ich auch. Also es wäre tatsächlich geboten, jetzt also gute Führung auch von einem Kanzler, man darf ja noch träumen, wäre jetzt auch mal auch eine Rede ans Volk und auch zu sagen, hey Leute, so das ist jetzt krasses Wetter, 3 Tage, passt auf euch auf, macht das, macht jenes, trinkt viel, bleibt drin, guckt nach vulnerablen Gruppen. Ne? Es gibt ne, viele Hitzetipps, die man geben kann. Also, dass man eben im Schatten, ne, vielleicht können wir auch ganz ein, zwei Hitzetipps geben, bleibt eher im Schatten, wenn möglich, macht keinen Sport, nicht zu viel Alkohol in der Sonne, ne, all das, auf vulnerable Gruppen achten, auf die Alten, auf die ganz Kleinen, vielleicht mal auch einem Obdachlosen eine Flasche Wasser geben, wenn er denn möchte und so anbieten zumindest. Sowas, das wäre schön, wenn man auch mal sowas dann hörte von dem Bundeskanzler und sich somit eine politische Führung auch ja, zeigen würde als ich sehe eure Probleme, ich sehe euren Struggle jetzt gerade und das sehen wir einfach nicht. Ne? Also das wird ignoriert und tatsächlich hat Friedrich Merz einen Satz gesagt, auch vor wenigen Tagen erst, der richtig cool wäre, wenn er ihn zur Klimakrise sagen würde. Nämlich, ich zitiere Friedrich Merz, nichts tun ist keine Option. Deswegen brauchen wir einen langen Atem und zugleich die Unterstützung der ganzen Gesellschaft. Zitat Ende, Friedrich Merz. Und weißt du zufällig, in welchem Kontext er es gesagt hat?
Ich kann es mir vorstellen zum Thema Rente, oder?
Bingo, ganz
Ja.
genau. Er hat es zum Thema Rente gesagt und da stimmt es eben ja auch, aber viel mehr und existenzieller stimmt es natürlich im Bereich der Klimakrise. Und ja, also so langsam können wir auch die Hoffnung so ein bisschen aufgeben, zumindest, dass wir sowas von Friedrich Merz noch kriegen. Daher vielleicht mein Tipp an euch: Beschäftigt euch mit Parteien und mit Politikerinnen. Unterstützt jene Politikerinnen auch total lokal, die das auf dem Schirm haben, die das ansprechen und die Klima und Wetter verstehen, auseinanderhalten und Maßnahmen auch diesbezüglich ergreifen.
Ja, also das ist ja vielleicht ganz kurz, das ist ja interessant, ne? Warum macht er das nicht, ne? Um kurz eine Ursachenforschung zu betreiben. Warum, obwohl wir sehr wahrscheinlich gerade einen neuen Hitzerekord erreicht haben, also am Samstag könnte es 42 Grad werden, das ist ja beispiellos, ne? Und die gesamte Infrastruktur ächzt darunter. Warum äußert sich ein, warum macht er keine Ansprache ans Volk oder warum tritt er zumindest so, ist mir das ist nicht in die Augen getreten, dass er dazu sich äußert? Weil einfach das Thema mittlerweile. Das Wetter ist politisch, ne, und er hat Angst, dass wenn er sich dazu äußert, dass er zum einen von der rechten Seite auf die Mütze kriegt, die ihm unterstellen, dass er jetzt dem grünen Klimakult huldigt, ne, was natürlich auch riesiger Quatsch ist, oder dass er eben von der grüneren, also ökologischeren Seite auf die Mütze kriegt, die sagt, ja, du siehst es ja, dann mach doch endlich was, ne? Aber ein Bundeskanzler muss genau diesen Gegenwind eigentlich aushalten und soll sich zu dem äußern, was gerade relevant ist, was wichtig ist für die Bevölkerung. Und da geht es natürlich darum, dass wir eine beispiellose Hitzewelle haben, Rekordtemperaturen und dass dass die gesamte Infrastruktur darunter leidet. Ja, also das ist vielleicht so ein Grund, warum er sich dazu nicht äußert. Und
Gut, ein ja,
ich will vielleicht
gut
noch einen
erklärt.
Punkt sagen, warum es uns leichter fällt, sagen wir beim Thema Rente, so diesen Generationenkonflikt zu erkennen oder ja, bei Corona war es ja auch leichter zu sagen, ja, wir machen jetzt was, wir müssen uns schützen und warum fällt das uns beim Klima so schwer? Und die Erklärung ist ja an sich schon offensichtlich. Klima ist ein globales Problem. Und das, was wir hier machen, du hast halt nicht die Garantie, dass wenn wir jetzt hier ganz strenge Maßnahmen ergreifen, dass wir sofort innerhalb der nächsten Jahre in unseren Grenzen eine Veränderung spüren werden. Ja, das heißt, so dieses philosophische Thema ist einfach, du machst jetzt was, weißt aber nicht, kannst nicht darauf setzen, dass es auch wirklich was bringt. Dementsprechend schwer tun wir uns beim Klima. Dementsprechend, ja, ist das auch die größte Krise, vor der wir stehen. Aber wenn wir schon darauf angewiesen sind, dass andere Länder auch was machen und dass wir in Deutschland nicht alleine stehen, umso schwerer fällt mir das dann immer zu sehen, wie ja die deutsche Bundesregierung um Friedrich Merz, wie sie ja europäische Lösungen torpediert, wie zum Beispiel das Verbrenner aus, ne, wie sie auf europäischer Ebene die gleiche Partei, die immer wieder betont, wir in Deutschland sind zu klein, wir brauchen europäische Lösungen. Und wenn es die dann gibt, dann torpediert sie auch diese, ne? Und die Regierung ist ja auch nicht unbedingt jetzt auf globaler Ebene prominent als Klimaschützer bekannt, ne? Also das ist für mich dann die wahre Heuchelei, dass wenn es eben überstaatliche Lösungen gibt, die ja genau dafür sorgen sollten, dass alle ihren Beitrag leisten, dann werden diese Maßnahmen auch torpediert. Und dann ist das für mich extrem heuchlerisch zu sagen, ja, wir in Deutschland sind zu klein, können nichts machen, wenn hingegen die größeren Lösungen kaputt gemacht werden, wie eben das Verbrenner aus auf europäischer Ebene. Also da merkt man einfach, dass diesen Leuten im Grunde nicht wirklich was am Klimaschutz liegt, ganz egal in welcher Konstellation.
Gut eingeordnet und kommentiert, das sehe ich sehr ähnlich auf jeden Fall. Und natürlich können wir summativ in der Summe als Kollektiv ganz viel anrichten und auch selbst wenn unsere Einzelbeiträge dazu sehr klein sind. Ne? Also ich sage immer auch Steuern und Finanzen. Ne? Wenn ich morgen meinem Finanzamt sage, so, hey Leute, ich zahle keine Steuern mehr oder wenn ich morgen damit aufhöre, dann geht Deutschland nicht unter. Ne? So viel verdiene ich nicht. So klein ist mein Betrag im Gesamtverhältnis. Aber nicht nur, dass ich dann ins Gefängnis komme, sondern natürlich sind unsere Steuern insgesamt als solche ist als Summe wichtig, um das Gemeinwohl zu organisieren und zu finanzieren.
Ja, wählen gehen, auch so eine Sage. Meine einzelne Stimme hat einen Beitrag von, ich weiß es nicht, 0,0001% am Gesamtwähleraufkommen. Dennoch machen sich Leute große Gedanken, wen und was sie wählen, ne, obwohl der einzelne Beitrag so gering ist. Also in manchen Bereichen erkennen wir durchaus, dass kleine Beiträge dennoch zum Gelingen des Ganzen beitragen.
Auf jeden Fall. Ja, wir schließen gleich jetzt langsam, denn oder sogar schnell, denn dies ist eine Intermezzo-Folge. Das heißt, sie findet zwischen den anderen Folgen statt. Das heißt auch, dass ich sie schnell produziert habe. Die Idee hatte ich tatsächlich gestern Morgen und heute nehmen wir auf und veröffentlichen schon. Also nochmal, Ingwer, tausend Dank. Das ist mega cool, dass du Bock hattest, dass du Zeit hattest. Das bedeutet aber auch, ihr habt keine Werbung gehört, es gibt keine Finanzierung. Ja, also bitte supportet uns, wenn ihr das, was wir machen, gut findet. Ihr könnt mich und diesen Podcast spezifisch supporten auf Steady, per Steady-Abo. Es gibt auch eine Kaffeekasse in den Shownotes, wo man einmalig auch mal was und eindeutig auch was in die Kaffeekasse werfen kann. Ihr könnt uns also ein Eis ausgeben oder auch eine kalte Cola. Ingwer, wie kann man dir denn ein Eis ausgeben und eine kalte Cola? Gibt es da irgendwie was, wie kann man dich supporten?
Ach, muss man nicht. Mir geht's gut. Ich komme gut durchs Land mit meinen Vorträgen. Mein Film wird gut gezeigt. Also, alles gut. Ich bin froh, so wie es gerade ist. Man muss mich nicht extra supporten. Kommt gerne zu meinen Veranstaltungen, wenn ihr wollt. Man kann mein Buch kaufen, das ist ab September verfügbar. Und schaut gerne den Film Cycling Cities auf YouTube. Da bin ich schon ganz froh, wenn das so ist.
Oh Mann, er kann gut reden und er ist noch bescheiden, das ist ja fürchterlich. Also, dann vielleicht eine organisatorische Frage, eine persönliche Frage. Wie verbringst du denn das Hitzewochenende? Hast du was geplant für 40? Was macht man denn als Klimaexperte, als Fahrradenthusiast, wenn es 40 Grad ist? Also, gehst du da raus oder bleibst du drin oder was machst du?
Nee, tatsächlich. Es war ja jetzt heute Morgen schon, ich glaube, 30 Grad um 9 Uhr oder so überschritten. Also enorm. Das ist wirklich dann so eine stehende Hitze draußen, dass ich tatsächlich den ganzen Tag über mehr oder weniger drin bin. Ich habe jetzt meinen Tag noch nicht ganz geplant, aber er wird sich sehr wahrscheinlich drinnen abspielen. Und dann, wir nehmen ja hier am 25. Juni auf, ne? Heute Abend. Die Fußballexperten werden es wissen. Um 22 Uhr spielt Deutschland gegen Ecuador. Das ist ja glücklicherweise, da ist die größte Hitze auch schon rum. Und da wage ich mich auch mal aus dem Haus und werde das Spiel dann schauen. Und ja, ich bleibe einfach drin. Gestern war ich unterwegs mit der Deutschen Bahn, da war es auch schon sehr heiß, aber zum Glück klimatisiert. Ich habe in meinem Haus weder eine Klimaanlage noch einen Ventilator. Es ist glücklicherweise einigermaßen gut gedämmt und ich wohne im Erdgeschoss. Also dementsprechend bin ich vielleicht nicht extrem betroffen, aber ja, im Grunde bleibt man drin. Ich muss da jetzt auch keine Studien lesen, wie man sich schützt. Ich denke, wir alle sind ja kluge Menschen und wissen das auch ganz intuitiv. Und wenn man in die Sonne geht, Sonnencreme auftragen, ganz wichtig. Ja, also einfach auf den Körper hören und ja, die Hitze und die Sonne am besten vermeiden.
Yes, ich wiederum krieg Besuch von einem Freund auf jeden Fall. Ich hoffe, sein Zug kommt gut hierher aus Frankfurt von Stefan Reich, dem Autor, kriege ich Besuch. Ich freue mich schon drauf. Stefan kommt morgen an und dann, er hat vor vielen Jahren in Berlin gewohnt und da haben wir ganz viel rumgehangen und ist nach Frankfurt gezogen irgendwann. Und das heißt, wir haben so ein Bromance-Wochenende und wollten Actionfilme gucken und rumhängen und labern und so. Und das ist eigentlich ideales Wetter, weil da verpasst man jetzt tatsächlich relativ wenig bei 41 Grad oder so in Berlin und die Dinge, die wir tun, sonst draußen getan hätten, dafür ist es wahrscheinlich zu heiß. Das heißt, wir hängen rum und trinken kalte Getränke, vielleicht auch mal das ein oder andere Bier, aber natürlich in Maßen. Und vor allem gehen wir nicht angedüdelt raus. Und ich habe tatsächlich eine kleine Klimaanlage, die ich noch nicht benutzt habe, die letzten Jahre im Keller stehen gehabt. Ich wohne nämlich nicht mehr im Dachgeschoss, aber ich habe jahrelang im Dachgeschoss gewohnt. Und das war wirklich so und auch gearbeitet. Da konnte man wirklich dann nicht arbeiten an solchen Tagen, ohne dieses Klimagerät anzumachen, das leider viel Strom zieht und alles. Das stimmt natürlich nicht gut für die Umwelt, ist mal wieder. Aber letzten Endes in dieser Dachgeschosswohnung, wo ich vor 2 Jahren ausgezogen bin, alter Falter, da waren es einfach dann 35 Grad drin, so, ne? In der Wohnung selber, da kannst du nicht denken, da kannst du nicht argumentieren, da kannst du nicht texten. Deswegen, ich habe jetzt wirklich das Klimagerät, das jetzt 2 Jahre im Keller stand, hochgeholt, abgestaubt und das wird jetzt für ein außergewöhnliches Wochenende reaktiviert und wird uns hoffentlich dann durchaus die Zeit etwas angenehmer machen. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Tipps habt, was hilft euch bei dem Wetter? Wie verbringt ihr die Zeit? Was macht ihr gerne? Was gibt's zu essen bei 40 Grad? Oder wie findet ihr in den Schlaf? Alles Mögliche. Ihr könnt sehr gerne euch auch gegenseitig Tipps geben zu diesem extremen Wetter und wie man mit ihm besser umgeht. Schreibt es gerne bei Bluesky in die Kommentare oder auch bei Threads in die Kommentare. Vernetzt euch darunter sehr gerne gegenseitig. Ich werde den Podcast heute fertig produzieren und posten. Und nochmal ganz viele Grüße an Peter Jelinek, der auch viele gute Sachen postet zu Klima und zu klimapolitischen Themen und der auch dieses Meme mit Don't Look Up gepostet hatte, das ich als Titel nehmen werde. Also anspielend auf den Film, ne, wo ein Komet wegignoriert wird und das nahende Ende der Menschheit wegignoriert wird. Das fand ich ganz gut. Also weil wir auch etwas Don't Look Up-mäßig zu sehr Klima und Wetter kleinreden und wegignorieren. Jo, Ingwer. Es war mir ein Fest.
Ja, mir auch. Und vielleicht das Schöne an so einer Hitzewelle ist doch auch einfach mal, es gibt keinen Spaßdruck und man kann einfach ohne schlechtes Gewissen zu haben drin bleiben. Für alle, die sowieso gerne drin bleiben wollen. Also heute ist ein guter Tag dafür.
So sieht's aus. Am Wochenende wird bei uns geschwarzeneggert. Also, und gestalont auch. Also.
Sehr gut, sehr gut.
Also, Chaka, schön, dass du da warst. Viele Grüße an euch alle. Kommt gut durch die Zeit, passt auf euch auf und auf Wiedersehen. Bam!